zu diskutieren und Analysen ganz unterschiedlicher Art Raum zu geben. Wir haben uns im Vorbereitungskreis mit Wissenschaftlerinnen aus Jena und Erfurt, aber auch Kollegen und Kolleginnen aus Berlin und anderen Orten zusammengefunden und dann erstmal so überlegt, was sind die Themenfelder, die auf jeden Fall vorkommen sollen. Die großen Themen, die AfD bespielt, insbesondere natürlich das ganze Themenfeld Anti-Migrations- und Anti-Flüchtlingspolitik, aber auch die Anti-Klimapolitik der AfD, die Geschlechterpolitik und das, was als Antigenderismus propagiert wird. Also, dass wir wirklich gesagt haben, wir wollen uns auch mit diesen Themen auseinandersetzen. Das ist aber nicht alles. Sie haben es schon angesprochen, ne? Wir fragen auch in einem eigenen Forum, wer wählt eigentlich die AfD? Wer könnte anders wählen? Was wissen wir über diese Wählerstruktur? Wir fragen auch, wie sieht es eigentlich ganz konkret in Ostdeutschland aus? Was wäre, wenn die AfD zum Beispiel in Sachsen-Anhalt an die Macht kommt? Wir gucken aber auch zurück. Ich habe es eben schon angesprochen. Wir wollen keine einfache Parallele ziehen. Wir sind nicht jetzt 1933, aber wir können aus der Geschichte lernen. Konstellationsvergleiche, historische, machen immer Sinn. Und in Thüringen haben wir nun mal die Situation, dass da die NSDAP bereits 1930 mitregiert hat. Wir haben also ein Forum, das fragt, was geschah eigentlich zwischen der Thüringer Regierungsbildung und der Machtübernahme 1933. Wir fragen aber auch, und auch das ist extrem wichtig, wie kann eigentlich eine wehrhafte Demokratie aussehen und was können wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen dazu sagen? Wir diskutieren, das ist natürlich ein Dauerbrenner bei Diskussionen um die AfD, Sinn und Aussichten eines AfD-Parteiverbotes. Wir fragen aber auch, was ist und wie kann ziviler Ungehorsam in einer Parteiendemokratie aussehen, wenn eine Partei selbst demokratiefeindlich und den Rechtsstaat und die Menschenwürde gefährdend ist. Also so gesehen ist es ein breites Spektrum, das nicht nur die Inhalte thematisiert. Und wir fragen auch, erleben wir so etwas in Gestalt der AfD, wenn wir in Deutschland bleiben, aber sicherlich auch, wenn wir Richtung USA gucken oder uns die vielen Jahre unter Orban in Ungarn angucken, erleben wir so etwas wie einen neuen Faschismus. Das ist natürlich ein großes Wort, mit dem man sehr vorsichtig umgehen sollte. Aber wir sehen derzeit, dass zentrale Merkmale von Faschismus, Verschwörungsdenken, Gewaltverherrlichung, Antipluralismus, Verachtung des Rechtsstaates, dass wir zentrale Elemente faschistischer Politik bei rechtsextremen Parteien beobachten können. Und wir sehen, dass es völlig neue Entwicklungen gibt. Die extreme Vermögenskonzentration im Bereich der Digitalisierung, der große Einfluss von Tech-Eliten, wenn man sich die Entwicklung in den USA auch mit Elon Musk anguckt. Und deswegen fragen wir, ist das etwa so etwas wie ein neuer Faschismus? Wir fragen das mit Fragezeichen, weil wir genau das diskutieren wollen. Und unser Anliegen ist es zu zeigen, es ist vielschichtig, es gibt ganz unterschiedliche Ebenen, die Inhalte analysieren, die Frage der Demokratie und Verfassungsfeindlichkeit in den Blick zu nehmen, zu analysieren, wo und wie bedroht ist die Demokratie und was sind Alternativen dazu, aber eben auch zu fragen, warum reicht es nicht, das, was wir haben, zu verteidigen, sondern die liberale Demokratie quasi nach vorne zu verteidigen und zu sagen, wie müsste eine Gesellschaft aussehen, wo Menschen an diesem politischen Angebot nicht interessiert sind. All das hoffen wir mit hoffentlich vielen Menschen in Erfurt diskutieren zu können. Denn öffentliche Wissenschaft heißt immer auch, dass das keine Einbahnstraße ist. Wir als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sind angewiesen auf den Austausch mit Menschen, die vor Ort, die in zivilgesellschaftlichen Organisationen, die im bürgerschaftlichen Engagement, die in der Freiwilligen Feuerwehr, die in der Lokalpolitik mit den Rechtsverschiebungen vor Ort konfrontiert sind. Wir sind angewiesen auf deren Erfahrungen und den Austausch und wir hoffen, dass das Event im Zughafen das ermöglicht.
Ohne jetzt auf jede einzelne Gesprächsrunde und Diskussion einzeln einzugehen, würde ich noch mal kurz auf das Panel eingehen, was Sie ja auch selbst moderieren werden, den Buchsalon. Der trägt ja im Titel einen Begriff, der jetzt gerade eben auch schon gefallen ist und der vor allen Dingen auch im Zusammenhang mit der Thüringer AfD immer wieder fällt, nämlich Faschismus und faschistisch. Was erwartet denn die Leute bei dem Buchsalon, den Sie am Freitag dann bei der Konferenz, bevor es zu spät ist, auch moderieren werden?
Ja, es erwartet die Leute tatsächlich die Diskussion von zwei Büchern, deswegen auch Buchsalon. Wir haben zwei Wissenschaftlerinnen und Autorinnen in dieses Forum eingeladen, die beide gerade Monografien veröffentlicht haben, die sich genau mit dieser Frage beschäftigen. Erleben wir einen neuen Faschismus und wie könnte man diesen charakterisieren? Eva von Redeker, Philosophin, hat das Buch Dieser Drang nach Härte über den neuen Faschismus geschrieben. Und Caroline Amlinger, Literatur- und Sozialwissenschaftlerin, hat gemeinsam mit Oliver Nachtwey dann das Buch Zerstörungslust, Elemente des demokratischen Faschismus geschrieben. Also beide Bücher tragen den Faschismus bereits im Titel. Es hat auch schon viel Diskussion, gerade auch über den Begriff des demokratischen Faschismus gegeben. Und wir wollen mit beiden Autorinnen über ihre Analysen sprechen, über die Zerstörungslust, die Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey als ein wesentliches Moment dieses Faschismus identifizieren, oder auch mit Eva von Redeker, die sich anguckt, und das zeigt noch mal, oder das lenkt den Blick auch noch mal auf die tiefer liegenden Ursachen der aktuellen politischen Rechtsverschiebung, nämlich zu gucken, was hat ein neuer Faschismus auch mit den ökonomischen Verhältnissen und insbesondere mit den Eigentumsverhältnissen zu tun. Und das werden Rahel Jäger und ich gemeinsam mit den beiden ausloten und einen Einblick in die Bücher verschaffen.
Viele Themen und ja Diskussionen, die ja dann während der Konferenz geführt werden, sind sehr schwer, und ich glaube manchmal, so geht es mir zumindest, auch ein bisschen ernüchternd und auch ein bisschen kraftraubend. Und auch Sie beschäftigen sich ja auch schon länger wissenschaftlich mit eben diesen Phänomenen und diesen Entwicklungen, die wir jetzt gerade hier auch angerissen haben. Gibt es denn trotz all dieser Analysen und Beschäftigungen auch Dinge, die Sie beschreiben, analysieren, wahrnehmen, die Ihnen Hoffnung machen?
Absolut. Und ehrlich gesagt sind es genau die Vorbereitungen für dieses Event und die Vorbereitungen in Erfurt von breiten zivilgesellschaftlichen Bündnissen aufzustehen gegen die AfD, aufzustehen gegen rechtsextreme Akteure. Und das macht wirklich Mut. Für uns war es auch absolut beeindruckend, in welch kurzer Zeit es uns als Organisatorinnen gelungen ist, tolle Leute für die Foren zu finden, die andere Sachen abgesagt haben, weil so viele gesagt haben, das ist der Place to be, das ist wichtig, das hat jetzt Priorität. Und mir hilft es so ein bisschen im Entsetzen über die politischen Veränderungen, die wir die ganze Zeit sehen und die wir natürlich, ich lehre an der Universität Jena, direkt vor der Haustür sehen. Und ich finde, das gibt ganz viel Energie und Kraft zu sehen, was es alles an Vorbereitungen gibt und wie viele unterschiedliche Menschen sich in diesem Protest zusammenfinden. Und zu sehen, wir machen dieses öffentliche Wissenschaftsevent, aber wir sehen uns als Teil dieser sehr breiten, sehr bunten und glücklicherweise auch sehr lauten Protestbewegung.
Das sagt Silke van Dijk, Professorin für politische Soziologie und Mitorganisatorin der Konferenz, bevor es zu spät ist. Wenn ihr jetzt auch Lust habt, dieser Konferenz nicht beizutreten, sondern an der teilzuhaben und euch wirklich mit dem sehr breiten Programm auseinanderzusetzen, dann könnt ihr das natürlich tun. Entweder geht ihr schon mal im Vorfeld auf die Internetseite bevor-es-zu-spät-ist.org und schaut euch das Programm an, oder ihr geht direkt dann am Freitag um 13 Uhr oder vielleicht ein bisschen früher schon in den Zughafen, zum Zughafen Erfurt hier, und schaut euch die verschiedenen Panels an. Wie gesagt, alle Informationen zum Programm, wann, wo, wie, das findet ihr auch nochmal im Internet. Oder ihr geht einfach auf unsere Seite radiofrei.de. Da gibt es nämlich auch nochmal dieses Interview zum Nachhören und in dem Artikel auch nochmal alle relevanten Infos und natürlich auch der Link zur Website von der Konferenz, bevor es zu spät ist. Wissenschaftliche Perspektiven auf die faschistische Gefahr. Eine von vielen Veranstaltungen, die jetzt halt eben auch im Rahmen der Gegenproteste oder Proteste gegen den AfD-Bundesparteitag stattfinden. Gleich werde ich euch natürlich auch noch ein paar andere Veranstaltungshinweise geben, die ihr zum Beispiel heute auch im Rahmen der Zusammenstehen-Aktionswoche stattfinden. Zuvor jedoch erstmal Musik, und zwar von Scheitern 3000. Die haben ein neues Lied rausgebracht, das nennt sich Okay, dann nicht. Und da hören wir doch dann doch einfach mal rein. Das fand ich jetzt sehr schön. Okay, dann nicht, war das von Scheitern 3000. Ihr könnt heute auch schon diverse Veranstaltungen besuchen, die im Rahmen der Zusammenstehen Aktionswochen organisiert werden von eben unterschiedlichsten Leuten, die sich in diesem Bündnis gemeinsam ja gegen die AfD und deren Bundesparteitag hier in Erfurt organisiert haben. Und es ist wirklich gerade für heute, finde ich, auch sehr schöne Aktionen, die ihr besuchen könnt. Zum einen gibt es im Haus Dacherröden von 16 bis 17.30 Uhr ein Bilderbuchkino mit den Omas gegen rechts. Wer sich jetzt fragt, ein Bilderbuchkino, was ist das? Ich wusste es auch nicht, musste mir quasi auch den Veranstaltungshinweis nochmal genauer durchlesen. Und zwar werden beim Bilderbuchkino die Illustrationen eines Bilderbuches auf eine große Leinwand projiziert und die Geschichte wird live vorgelesen. Ein ganz besonderes Erlebnis heißt es hier für kleine und große Zuhörerinnen. Organisiert wird das Ganze vom Enkel e.V. gemeinsam mit den Omas gegen rechts im Kulturhaus Dacherröden ab 16 Uhr bis 17.30 Uhr. Wenn ihr am Wochenende auch auf die Straße gehen wollt und vielleicht gar nicht die ganze Zeit verbal euren Protest äußern wollt, dann könnt ihr natürlich auch Sachen auf Pappe drauf malen. Und dafür gibt es heute auch eine Aktion, eine Veranstaltung im Frauenzentrum Erfurt von 16.30 Uhr bis 18 Uhr. Pinselpappe und Protest. Da geht es darum, die Ideen, die Wut oder vielleicht auch die Hoffnung auf Pappe zu bringen und gemeinsam Schilder zu gestalten für die Demonstrationen und Kundgebungen am Wochenende. Und auch nochmal ein inhaltliches Angebot veranstaltet von Decolonize Erfurt und der Hochschulgruppe Lautstark gegen Faschismus von der Fachhochschule Erfurt. Da gibt es einen dekolonialen Stadtrundgang. Schon Jahrzehnte vor den rassistischen Ausschreitungen in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen ereigneten sich auch hier in Erfurt nämlich rassistische Angriffe. Auf dem Domplatz kam es zu Ausschreitungen und einer Hetzjagd durch die Innenstadt. Der dekoloniale Stadtrundgang macht sich auf die Suche nach den oft übersehenen und verdrängten Spuren des Kolonialismus hier in Erfurt. Denn viele Geschichtenerzählungen blenden auch koloniale Gewalt und auch vor allen Dingen die Folgen aus und stellen sie vielleicht sogar beschönigend dar. Gleichzeitig prägen aber kolonialrassistische Vorstellungen bis heute unsere Gesellschaft und ganz konkret eben auch im Alltag. Und neben diesen Kontinuitäten widmet sich die Gruppe Decolonize Erfurt in diesem Stadtrundgang auch den Geschichten des Widerstands, antikolonial, antirassistisch und bis in die Gegenwart wirksam, heißt es hier im Veranstaltungstext. Wenn ihr an diesem Stadtrundgang teilnehmen wollt, dann kommt 17 Uhr an den Kaisersaal in der Futterstraße. Und dann könnt ihr 2 Stunden mit der Gruppe Decolonize Erfurt und der Hochschulgruppe Lautstark gegen den Faschismus ja euch auf diese ganz besondere historische Spurensuche hier in Erfurt begeben. Und noch ein letzter Veranstaltungstipp, organisiert von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft unter dem Titel »Was bleibt für immer«, findet in der Heinrich-Mann-Straße 22 heute um 19 Uhr eine Aktion statt. Und da heißt es in dem Veranstaltungstext, das Erinnern an die Verbrechen des Nationalsozialismus ist nicht nur ein Blick zurück, sondern vor allen Dingen eine Haltung für die Gegenwart. Der Dokumentarfilm »Was bleibt für immer« beleuchtet anhand von beeindruckenden Zeitzeugnissen und Begegnungen in Polen, Ungarn, Tschechien und Litauen die Spuren deutscher NS-Verbrechen und ihre bis heute spürbaren Wirkungen. In Anschluss an diese Filmvorführung lädt die GEW zum Gespräch mit dem Initiator Burkhard Durner ein. Und besonders empfehlenswert ist dieser Film für PädagogInnen bzw. angehende Pädagoginnen, natürlich aber auch für alle anderen. Heute Abend 19 Uhr bei der GEW Thüringen in der Heinrich-Mann-Straße 22 wird der Dokumentarfilm gezeigt, was bleibt für immer. Und wenn ihr am Wochenende, am Samstag vielleicht verhindert seid und nicht an den Protesten teilnehmen könnt oder wollt oder wenn ihr in einer anderen Stadt seid oder wenn ihr aber auch unterwegs hier in Erfurt seid und immer wissen wollt, was denn eigentlich passiert, dann habe ich diesen einen Tipp für euch.
Live. Wir berichten am 4. Juli live aus Erfurt vom antifaschistischen Protest gegen den Bundesparteitag der AfD. Die Bündnisse Widersetzen und Zusammenstehen rufen zum Widerstand gegen den Rechtsruck auf.
Die Freien Radios liefern euch am 4. Juli Infos direkt vom Geschehen in Erfurt. Schaltet ein und seid dabei von 6 bis 15 Uhr.
Bei Radio Frei direkt aus Erfurt.
Bei Radio Korax in Halle.
Dem Freien Radio Stuttgart.
Und der Wüstenwelle in Tübingen.
Und vielleicht auch eurem lokalen Sender.
Ja, und wir freuen uns, dass auf jeden Fall auch noch viele andere freie Radios sich daran beteiligen. Die Sondersendung dann ist auch zu hören. Das heißt, wenn ihr mich jetzt gerade über den Webstream von Radio Frei hört und vielleicht in einer der folgenden Städte seid, dann könnt ihr auch am Samstag live das Geschehen verfolgen, denn die Sendung wird auch übernommen vom Rundfunkkombinat Sachsen, von Radio Slupfort, von Radio Flora in Hannover, von Radio Unerhört in Marburg, vom HSF-Studierendenradio in Ilmenau und auch von Radio Lotte in Weimar. So viel vielleicht erstmal zum Wochenende und damit würde ich jetzt auch erstmal diesen großen Themenbereich abschließen und wir widmen uns gleich einem ganz anderen Thema, nämlich der Kunst. Zuvor jedoch Musik, gutes Arbeitsklima, trotzdem kalt, heißt der Track und kommt von Kochkraft durch KMA und Marmore.
Mir geht's schlecht. Mir
ging mir mal jetzt gerade richtig gut rein. Gutes Arbeitsklima, trotzdem kalt von Kochkraft durch KMA und Marmore. Und da knüpfen wir jetzt musikalisch an. Moshpit im Awareness-Team von Ersatzkopf, Future, Franz sind auch noch mit dabei.
Genießen, also ich baue jetzt mal ein. Warum steht hier nichts auf dem Psycare-Flyer zu diesen ganzen Sachen?
Moshpit im Awareness-Team, Ersatzkopf und Future Franz. Und hier im letzten Teil von Unterdessen soll es heute um Kunst gehen und die Künstlerin Masami Saito. Sie ist aus oder stammt aus Japan, lebt heute in Deutschland und arbeitet natürlich hier auch als Künstlerin. In ihren Arbeiten beschäftigt sie sich mit Natur, dem menschlichen Körper und der Frage, wie wir die Welt sehen und fühlen. Serisch hat mit Masami Saito gesprochen und dieses Interview, das hören wir jetzt direkt gleich, wenn ich es hier für euch gefunden habe. Oh, jetzt habe ich mich hier verdillert. Jetzt muss ich noch ein bisschen das überreden. Kann ich aber nicht. Ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Deswegen sage ich euch jetzt einfach, was ich tue. Ich klicke mich durch die Ordner, den entsprechenden Ordner für die heutige Sendung. Da finde ich nämlich die vorbereiteten Interviews für diese Sendung. Und jetzt muss ich gucken, heute ist der 1. Juli und hier haben wir doch auch schon den ersten Teil des Interviews mit Masami Saito. Serisch hat mit ihr gesprochen über Kunst, Ideen und Inspirationen.
Heute ist die Künstlerin Masami Saito bei uns zu Gast. Sie kommt aus Fukushima in Japan und lebt jetzt in Deutschland. In ihrer Kunst benutzt sie verschiedene Formen, zum Beispiel große Kunstobjekte im Raum und Skulpturen. Ihr wichtiges Thema sind Natur, die menschliche Körper und wie wir die Welt mit unseren Sinnen erleben. In ihren Werken sieht sie oft Dinge, die man normalerweise nicht sehen kann, zum Beispiel Prozesse im Körper oder in der Natur. Ihre Kunst verbindet Wissenschaft mit Gefühlen und Dingen aus der Vergangenheit, die wir nicht vergessen. Wir freuen uns, heute mit ihr zu sprechen.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Wie würdest du deine Kunst jemandem beschreiben, der dir nicht arbeiten noch nie gesehen hat?
Meine Arbeiten sind eigentlich ziemlich unterschiedlich. Ich mache Installationen, Druckgrafik, Zeichnungen oder auch Videos. Im Moment arbeite ich viel mit Stickerei und Metallprägung. Thematisch geht es mir meistens um die Beziehung zwischen Körper und Welt. Ich arbeite oft mit Bildern von Zellen, Organen oder Mikroorganismen und auch mit Landschaften von Orten, wo ich gewesen bin. Mich interessiert, wie die Welt aus dem inneren Körpers aussieht oder wie die äußere Umgebung auf unseren Körper wirkt. Ich stelle mir solche Situationen vor und versuche daraus Bilder oder Räume entstehen zu lassen.
Du wurdest in Fukushima geboren und lebst heute in Deutschland. Welchen Einfluss haben diese unterschiedlichen Kulturen auf deine Kunst?
Das ist für mich eine sehr wichtige Frage. Ich habe erst in Deutschland gemerkt, dass Menschen in Japan und Deutschland ganz unterschiedlich denken. Vorher war mir das gar nicht bewusst. Und ich habe lange gebraucht, um mit diesen Unterschieden umzugehen. Eigentlich kämpfe ich immer noch damit. Und zwar, in Japan denkt man oft nicht so stark über Sprache. Auch in der Kunst nicht so. Sprache wird dort weniger benutzt, um logisch zu argumentieren oder jemanden zu überzeugen. Eher, um vorsichtig Gefühle auszutauschen. Die eigentliche Bedeutung liegt oft zwischen den Worten, nicht den Worten, sondern in der Stimmung, im Gefühl oder in etwas, das man gar nicht richtig aussprechen kann. Das ist typisch für die Kommunikation in Japan. In Deutschland habe ich dagegen das Gefühl, dass man versucht, die Welt durch Sprache und Logik zu verstehen. Das ist natürlich nicht immer so, aber tendenziell mögen Japaner Unklarheiten im Vergleich zu den Deutschen. Ich sage nicht, was besser ist, das ist nur ein kultureller Unterschied. Und man sagt, Deutschland ist das Land der Denker und Dichter. Auch Kunst entsteht oft auf einer theoretischen oder philosophischen Ebene. Ich glaube eigentlich, dass Japan auch ein philosophisches Land ist, aber auf eine andere Weise. Auch in traditionellen Gedichtformen Haiku. Kennst du Haiku?
Nee. Was ist? Ja.
Haiku ist eine traditionelle Gedichtform in Japan. Haiku besteht aus einem oder zwei Sätzen, sehr kurz. Da beschreibt man eine Situation nur ganz kurz, damit der Leser sie sich selbst vorstellt und emotional da drin eintaucht. Aber im Gedicht ist es nicht erklärt, was genau die Situation emotional ausgelöst hat. Die Grundlagen, wie man die Welt betrachtet, wahrnimmt und ausdruckt, sind einfach anders. Deshalb war das für mich am Anfang sehr schwierig, an einer deutschen Kunsthochschule zu studieren. Ich habe zuerst in Japan Kunst studiert und danach in Deutschland. Und ich dort sollte in einer Kunsthochschule in Deutschland ständig erklären, was meine Arbeiten bedeuten. Aber meine Arbeiten sind ursprünglich gar nicht aus Sprache entstanden. Ich hatte oft nichts zu erklären, zumindest nicht auf diese Weise. Aber wenn ich schweige, bekomme ich kein positives Feedback. Da habe ich meinen Arbeitsprozess geändert. Ich habe in den Präsentationen meiner Kommilitoninnen gesehen, wie sie ihr Arbeiten theoretisch aufbauen. Und ich habe versucht zu verstehen, was bei meinem Denken anders ist und was mir vielleicht fehlt. Mich interessieren schon immer die Zwischenräume zwischen Naturwissenschaft und menschlicher Wahrnehmung. In Japan habe ich mit diesem Thema in meiner künstlerischen Praxis eher intuitiv gearbeitet. Dann in Deutschland habe ich versucht, das anders aufzubauen. Ich habe so gemacht, Naturwissenschaft lässt sich sprachlich fassen,
ja,
da sie das allgemeine Wissen ist. Deshalb wurde sie für mich zu einem Einstiegspunkt. Ich habe konkretere wissenschaftliche Motive benutzt, um meine eher intuitive oder schwer erklärbaren Arbeiten besser beschreibbar zu machen. Dadurch konnte ich besser mit dem deutschen Publikum kommunizieren. Mit der Zeit hat sich auch mein Denken verändert. Irgendwann konnte ich ganz natürlich aus dieser neuen Struktur herausarbeiten. Ich habe dadurch verstanden, dass es sehr wichtig ist, die eigene Kultur einmal durch die Augen einer anderen Kultur zu betrachten.
Viele deiner Arbeiten beschäftigen sich mit dem menschlichen Körper. Woher kommt dieses Interesse?
Mich fasziniert, dass unser Körper unabhängig von unserem eigenen Willen funktioniert und körperliche Reaktionen beeinflussen oft unsere Gefühle oder Entscheidungen, bevor wir es überhaupt merken. Manchmal stelle ich mir vor, dass unsere Organe oder die Mikroorganismen im Körper ein eigenes Bewusstsein und Emotionen haben. Während ich irgendwo etwas erlebe, kommunizieren sie vielleicht schon längst mit der Außenwelt und nehmen Dinge wahr, aber auf ihre eigene Art. Das ist natürlich eine Fantasie und genau daraus entstehen viele meiner Arbeiten.
Im Vorgespräch hast du mir gesagt, ich fasziniere die Verbindung zwischen Körper, Wahrnehmung und Emotionen. Warum ist dieses Thema für dich so wichtig?
Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass ich meine Existenz komplett selbst kontrolliere, eher, dass ich mit allem um mich herum verbunden bin, wie ein Teil eines großen Netzes. Manchmal habe ich dadurch das Gefühl, dass mein eigenes Ich selbst fast unsichtbar oder instabil wird. Und trotzdem habe ich natürlich den Wunsch zu wissen, wo ich selbst eigentlich bin. Deshalb versuche ich manchmal, mir die Welt aus der Sicht meiner eigenen Organe vorzustellen, oder ich sehe mich selbst von außen. Dadurch wirken innere Prozesse plötzlich größer oder wichtiger als meine bewussten Gedanken. Mich interessieren auch körperliche Denkweisen, vielleicht auch, um mit schwierigen Gefühlen und Stress besser umgehen zu können. Im Unterschied zur westlichen Philosophie werden in vielen östlichen Denkweisen Körper und Geist nicht klar getrennt. Ich glaube, viele Menschen haben dieses Gefühl unbewusst in sich, auch in Deutschland. Aber mir selbst ist das erst richtig bewusst geworden, als ich angefangen habe, in einem anderen Land zu leben.
Das waren schon mal erste sehr tiefgründige Einblicke in die Arbeiten und das Wirken der Künstlerin Masami Saito. Und wir machen eine kurze Pause, um das Ganze sacken zu lassen. Und nach der Musik geht's dann weiter mit dem zweiten Teil des Gesprächs. Wir hören jetzt aber erstmal Fritzi Ernst und DJ Hundefriedhof mit Happiness Attack.
Ich kann machen, was ich will und niemand guckt mir dabei. der Tiger, es geht los. Das Schaft liegt in die Ecke, ich berühre den kalten Stahl. Eine Stange, sie geht hoch, durch meine Muskelenergie. 20 Kilo hob ich hoch, und bring die Rocky-Melodie.
Endlich alle weg, happy Mr. Jack. Das war ja auch sehr nett, aber jetzt will ich meine Ruhe. Endlich alle weg, happy Mr. Jack. Ich kann machen, was ich will und niemand guckt mir dabei zu. Endlich alle weg, happy Mr. Jack. Das war ja auch sehr nett, aber jetzt will ich meine Ruhe.
Fritzi Ernst und DJ Hundefriedhof mit Happiness Attack. Und jetzt geht's weiter mit dem Interview von Serish mit der japanischen Künstlerin Masami Saito.
Sag mal, deine Kunst macht oft Dinge sichtbar, die normalerweise unsichtbar bleiben. Was musstest du damit beim Publikum auslösen?
Ich habe das Gefühl, dass mein Arbeiten genauso wie ich selbst wie leere, transparente Behälter funktionieren. Sie nehmen Dinge aus der Umgebung auf und geben sie wieder nach außen ab. Zum Beispiel Landschaften, Wissen, Objekte oder Ereignisse kreisen darin herum, als gäbe es dort so etwas wie ein Selbst oder ein Zentrum. Aber vielleicht ist da eigentlich gar nichts. Ich würde mich freuen, wenn Betrachter dieses Gefühl von Leere oder Schweben irgendwie spüren können.
Glaubst du, dass Kunst helfen kann, wissenschaftlichen Themen emotionalen verständlicher zu machen?
Ich glaube, Kunst kann helfen, Wissenschaft aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, nicht nur emotional. Kunst entsteht für mich durch die Erweiterung der Vorstellungskraft. Man kann mit eigener Hypothese oder Fragen spielen und dadurch eine Beziehung zur Welt herstellen. Ich sehe Wissenschaft nicht als absolute Wahrheit, eher als einen Filter, durch den wir die Welt betrachten, so wie Religion, Philosophie oder Gefühle auch Filter sind. Wenn wir zum Beispiel eine Katze sehen, können wir sie süß finden oder nervig.
Stimmt.
Ja. Oder heilig wie im alten Ägypten. Oder wir betrachten sie biologisch als Tierart. Aber die Katze selbst bleibt natürlich dieselbe. Katze ist Katze. Und nur unser Blick verändert sich. Habe ich einmal über die unscharfe Relation gelernt, dass man die genaue Position eines Atoms nicht mehr eindeutig erkennen kann, je näher man das hinschaut. Dieser Gedanken hat mich sehr beeindruckt. Als Metapher bedeutet das für mich, Distanz ist wichtig. Und um etwas Lebendiges zu verstehen, muss man sich selbstständig bewegen und auf verschiedenen Ebenen es beobachten. Vielleicht gibt es gar keine einzige richtige Antwort. Und Kunst kann frei zwischen wissenschaftlichen, religiösen, philosophischen oder emotionalen Ebenen wechseln. Genau dadurch entstehen manchmal neue Gedanken oder neue Formen von Kommunikation zwischen Künstlerinnen und Publikum, aber auch zwischen den Menschen selbst.
Du bist in Japan aufgewachsen, in Fukushima. Hat deine Kindheit in Fukushima deine Beziehung zur Natur beeinflusst?
Ja, auf jeden Fall. Meine Heimat ist voller Natur. Ich konnte dort wirklich als Teil der Natur leben. Schon als Kind habe ich diese Umgebung auf eine sehr poetische Weise wahrgenommen. Auch heute kommen viele Motive und Ideen in meine Arbeiten aus meiner Kindheit.
Also viele deiner Installationen wirken organisch oder fast lebendig. Ist das deine bewusste Entscheidung?
Ja, bestimmt schon. Meine Arbeiten beschäftigen sich viel mit Körpern und Organen. Deshalb entstehen automatisch organische Formen. Ich arbeite oft mit weichen oder flexiblen Materialien wie Latex, Kunstfell oder formbaren Kunststoff. Ich schaffe organische Objekte manchmal fast wie eigenständige Lebewesen, wie ein bisschen wie Tiere oder sogar Pokémon-Charaktere.
Ja. Schön. Also wie entsteht eine Neuarbeit bei dir? Beginnt sie eher mit einem Gefühl, mit einer Idee oder mit Recherchieren?
Wahrscheinlich mit einer Mischung aus allem. Und wenn eine Arbeit fertig ist, ist gleichzeitig schon der Anfang der nächsten. Im Grunde arbeite ich seit vielen Jahren an demselben großen Thema. Ich glaube, das machen viele Künstlerinnen so. Man nähert sich einem Thema immer wieder neu an, durch verschiedene Materialien, Formen oder Experimente. Ich recherchiere viel, arbeite im Atelier gleichzeitig und probiere Dinge aus und entwickle dabei neue Ideen. Manchmal entsteht ein neues Motiv aus einer älteren Arbeit, manchmal aus einem Satz, den jemand zufällig mir gesagt hat, oder durch eine Residency, weil dort ist oft schon ein Thema festgelegt. Und bei einer Residency vor ein paar Jahren hatte ich eine Chance, mit Naturwissenschaftlerinnen bei einem Institut zusammenzuarbeiten. Da habe ich tatsächlich mit Mikroorganismen im Labor gearbeitet. Aber am Ende verbindet sich alles wieder mit demselben Thema, das sich schon lange beschäftigt.
Wie reagieren Menschen normalerweise auf deine Arbeiten und die Ideen dahinter?
Viele fragen zuerst, aus welchen Materialien die Arbeiten bestehen oder wie ich sie gemacht habe. Und weil die Formen oft organisch oder irgendwie tierisch aussehen, sagen manche auch einfach, es ist süß. Außerdem interessieren sich viele für die wissenschaftlichen Aspekte, die naturwissenschaftlichen Aspekte meiner Arbeiten. Besonders Ärztinnen oder Biologinnen reagieren oft sehr neugierig darauf.
Sagst du bitte, gibt es Unterschiede zwischen dem japanischen und dem deutschen Publikum in der Wahrnehmung deiner Kunst?
In Deutschland gibt es viele Situationen, in denen man seine Arbeit erklären oder präsentieren muss. Deshalb entstehen oft dort Diskussionen zwischen Künstler und Publikum über Inhalte oder Konzepte. In Japan spricht man weniger analytisch über Kunst. Dort reagieren viele eher emotionell oder visuell, ob etwas schön ist, angenehm oder interessant aussieht. Und ich habe das Gefühl, dass deutsches Publikum stärker nach Kontext sucht. Manchmal sogar den Kontext, der sich auf Japan bezieht, weil ich in Japanerin bin und meine Arbeit für manche exotisch aussehen. Außerdem gibt es unterschiedliche Kunsttraditionen. In Japan haben meiste Menschen weniger Kontakt zu zeitgenössischer oder konzeptueller Kunst als in Europa. Deshalb gibt es auch andere Erwartungen dran, was Kunst überhaupt sein soll. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Denkweise in Japan und Deutschland unterscheiden sich einfach. Aber ehrlich gesagt, ich weiß aber gar nicht genau, wie mein heutiges japanisches Publikum reagieren würde. Ich lebe seit 14 Jahren in Deutschland und habe in Japan lange kaum ausgestellt. Dieses Jahr habe ich dort wieder eine Ausstellung und ich bin selbst gespannt auf die Reaktionen.
Ah, also welche Gedanken oder Gefühle sollen Besucherinnen und Besucher nach einer Ausstellung mitnehmen?
Oft, wenn meine Arbeiten konzeptuell sind, möchte ich etwas schaffen, was sich angenehm oder schön anfühlt. Wenn Menschen einfach dieses Gefühl mitnehmen, freue ich mich schon. Und wenn sie darüber hinaus eigene Gedanken oder Bedeutungen in den Arbeiten entdecken, dann natürlich freue ich mich auch.
Und zum Schluss, was inspiriert dich im Moment am meisten?
Im Moment interessiert mich besonders die Beziehung zwischen Körper und Licht. Licht ist etwas Lebensnotwendiges. Ohne Licht kann man nicht leben. Und gleichzeitig kann es Menschen emotional berühren oder sogar ein Gefühl von Spiritualität auslösen.
Ja, richtig.
Wissenschaftlich gesehen hat das mit unserem Nervensystem zu tun. Unser Körper empfindet Licht durch Nervenzellen in den Augen. Aber wir denken in diesem Moment normalerweise nicht an Nervenzellen im Augen. Trotzdem versuchen Menschen heute so oft, Licht wissenschaftlich zu verstehen, oft aus gesundheitlichen Gründen, zum Beispiel im Zusammenhang damit, wie Licht unseren Körper beeinflusst, etwa bei Stoffen wie Serotonin und Melatonin oder durch Lichttherapie. Mhm. Auf der anderen Seite spielt Licht oder die Sonne in vielen Religionen eine heilige Rolle. Mich interessiert dieser Zwischenraum zwischen Wissenschaft, Emotion und Spiritualität. Licht trifft auf unseren Körper, wird reflektiert und wir geben auch irgendwie selbst etwas davon wieder nach außen, fast wie ein Spiegel. Im Moment versuche ich genau über diese Beziehungen arbeiten zu machen.
Dankeschön, Masami.
Danke.
Und ich bedanke mich bei Serish für dieses Gespräch mit der Künstlerin Masami Saito und mache direkt weiter jetzt mit Musik von Pogenproblem und dem Titel Unser Jahrzehnt. Unser Jahrzehnt von Pogenproblem und ich gehe mal davon aus, dass das jetzt der nächste, auch der letzte Song für diese unterdessen Ausgabe sein wird. Grenzkontrolle mit schlechter Mensch.
Fallen zu, fick die AfD und lass mich in Ruhe. gefallen lassen? Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen? Bist du bereit oder was?
Schlechter Mensch war das von Grenzkontrolle und ich verspreche euch bei der nächsten Ausgabe, da bin ich erstmal nicht da. Also wenn ich wieder hier Sendung mache, dann gibt es auf jeden Fall ein bisschen nettere Musik und weniger so Gewaltfantasien. Aber besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Das war's jetzt hier auch schon vom Unterdessen-Magazin am Mittwoch, den 1. Juli. Und entsprechend hören wir jetzt uns einfach mal das hier an. Das ist nämlich die Musik, die ihr hört, wenn die Sendung unterdessen zu Ende ist. Es ist nämlich jetzt gerade kurz vor 11, wenn ihr jetzt live hört und hört ihr die Wiederholung heute Abend, dann waren wahrscheinlich die allermeisten Veranstaltungshinweise für euch auch jetzt hinfällig, denn es ist dann jetzt schon kurz vor 20 Uhr. Je nachdem folgt jetzt etwas anderes. Jetzt gerade, wirklich jetzt, in echt, kommen gleich Christine und Jana hier ins Studio und berichten auch über das anstehende Wochenende und alle möglichen Aktionen im Zusammenhang mit dem Bündnis Zusammenstehen. Danach gibt es Destroy Gallery Punk Musik. Danach eine Sondersendung, eine Aufzeichnung von einer Veranstaltung, in der es um ein AfD-Verbot geht. Danach gibt es auch nochmal eine Sondersendung und zwar jährt sich heute der Tod von Heinz Mädel, ein Opfer rechter Gewalt hier aus Erfurt. Dazu gibt es ein Feature von der Initiative Blinde Flecken und dem Ungleich-Magazin. Das haben wir auch schon hier bei uns im Programm ausgestrahlt. Aber erinnern ist ja ein stetiger Prozess, deswegen auch in diesem Jahr nochmal natürlich das Erinnern in Form dieses Features über den Tod und dessen Umstände und vor allen Dingen auch dessen Aufarbeitung von Heinz Mädel. Danach folgt Musik und heute Abend um 17 Uhr am frühen Abend geht es mit der Freistunde weiter. Kinder aus der evangelischen Gemeinschaftsschule, die waren hier bei uns zu Gast und haben ein paar Umfragen gemacht und vor allen Dingen auch Musik rausgesucht und die präsentieren sie euch heute dann. Danach gibt es 18 Uhr die Wiederholung vom Unterdessen-Magazin, also das jetzt hier, was ihr hört. Und wenn ihr das jetzt gerade hört, abends, kurz vor 20 Uhr, dann folgt African Spirit mit Victor. Danach gibt es Freijazz und den Soundtrack. Morgen gibt es dann natürlich auch wieder ein Unterdessen-Magazin. Dann wird Reino für euch hier sein und dann unter anderem auch wieder über die Filme sprechen, die im Kinoclub zum Beispiel zu sehen sein werden und natürlich noch über vieles andere mehr. Mein Name ist Uli, ich verabschiede mich, sage Tschüss, macht's gut, wir hören uns.